Es war 96,7 Milliliter pro Minute bei Körpergewicht. Mhm. Und der hat am Anfang gehabt 74,6 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht und innerhalb von 15 Minuten, Entschuldigung, 15.
Das Training will ich auch gerne machen. Das sind die wahren Re-Intervals. Re-Talk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir, Alex?
Hallo, Massimo. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen.
Hey, Alex. Ja, mir geht's gut.
Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst. Ach, vergleichen.
No fail, Wackel! Du gibst uns drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework Werkstatt, Coach Gräber am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Das war so geil!
Mit Rework kann es mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Spaß.
Nehmen wir auf?
Wir nehmen auf. Alexander Gräf, willkommen zu Rewatch Nummer 1.5 oder 2 oder keine Ahnung. Aber wir nehmen auf. Video, Audio, alles zusammen, Liebe, Leidenschaft, Mitochondrien, VO2 Max, such's dir aus.
Was brauchst du mehr im Leben,
oder? Was brauchst du mehr im Leben?
Was
gar
brauchst
nichts.
Du mehr im Leben?
Ich glaube gar nichts.
Herzlich willkommen, Servus, zu einer weiteren Ausgabe. Es geht wieder um die Bastarbeit von Massimo. Ach,
schon wieder, immer noch. Ist der Typ bald mal fertig? Kann der einfach mal jetzt auf Senden drücken und dann war's das und wir können uns wieder wichtigeren Themen im Leben widmen?
Aber weißt du, was ich geil finde? Ich glaube jetzt wirklich, du und ich oder generell ich auch oder auch die Athleten, die sich das Ganze anhört, die Re-Athleten, dass sie sich besser vielleicht auskennen als dein Betreuer, weil der hat das ja noch eigentlich nicht so intensiv. Mehrere Stunden fließen da hinein. Also echt geil. Also deine Masterarbeit wird echt gut gepusht am Ende des Tages, oder?
Ja. Dafür, dass es momentan so ausschaut, dass wirklich kein statistisch signifikantes Ergebnis rauskommt. Was auch wieder eine Erkenntnis in sich selber ist, weil es ein weiterer Puzzlebaustein ist, der uns sagt, hey, du kannst eigentlich es noch so probieren, Sachen zu standardisieren. Menschen sind so individuell, dass du es einfach nicht sagen kannst, was rauskommen wird. Und so schaut es halt momentan aus, ja. Weil ich habe echt, wir werden es eben nachher kurz sehen, wenn wir die Daten auf der Ebene von allen Probanden ansehen, aber es gibt keine Tendenz. Also es gibt eine Tendenz, aber es gibt keine statistisch signifikante Tendenz, geschweige denn, was in dem Muskel selber passiert mit den NIRS-Daten und so. Aber jetzt sind wir eh schon so viel zu tief drin. Alex, was geht bei dir?
Nicht viel. Aktuell, man lebt, man ist mehr im Sein als im Tun, was wir ja letztens als Anekdote besprochen haben. Ja, es wird endlich wieder warmer, da freue ich mich natürlich sehr, obwohl man auch wieder das Wetter so nehmen muss, wie es ist, don't forget it, aber es ist trotzdem geil in kurzer Hose, ich war schon kurz laufen, es macht
ja,
viel mehr Spaß, man muss, die Tage werden länger und du hast auch viel mehr Energie, also ich merke jetzt wirklich, weil wir haben das auch schon öfter besprochen, dass wir halt eher in so einen Winterschlaf kommen, und dass du einfach jetzt mehr Energie hast einfach und das merkt man halt natürlich schon, das ist schon schön zu sehen und auch zu spüren.
Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es an mir selber schon spüre, aber so wie du haben mir das jetzt Leute schon links und rechts die ganze Zeit erzählt, ja, Leute, ich bin schon anders drauf, ich habe andere Energielevel, andere Leute sind anders drauf,
Voll. Ja. Also was trotzdem die Außenwelt für einen Einfluss auf deine Psyche dann irgendwie am Ende des Tages hat und auch natürlich nicht. Auf deinen Körper. Ja, voll. Interessant, wirklich interessant.
Mehr Sonnenschein für uns alle, nicht nur auf die Haut, sondern auch in die Augen, oder? Ich habe ja, glaube ich, auch schon mehrmals davon geredet, ich erwähne es wieder, wenn ihr eurer Schlafqualität, eurem Schlaf wirklich einen Gefallen tun wollt, scheint es so zu sein, dass ihr in den ersten Minuten des Tages, wenn ihr aufsteht, sofort Licht in eure Augen bekommen solltet. Ja? Warum? Weil unser Körper eine innere eingebaute Uhr hat.
Ja!
So, also rein theoretisch
steht ja so. Ihr schaut nicht mehr in das Handy hinein und so Instagram checken, sondern einfach nur da so eine halbe Stunde.
Es gibt ja so Tageslichtlampen inzwischen, die genau das simulieren. Du brauchst halt echt eine gewisse Helligkeit. weil unser Körper eine eingebaute innere Uhr hat und diese Uhr kontrolliert nicht nur, wann du dich am Abend müde fühlst, wann du in der Früh das Aufwachsignal bekommst, diese Uhr kontrolliert alle Prozesse deines Körpers, ja, gewisse Hormonausschüttungen, wir wissen, wir brauchen zu gewissen Tageszeiten viel von einem Hormon und zu anderen Tageszeiten wenig vom anderen und so weiter und so fort und das ist alles kontrolliert von diesen, von dieser inneren Uhr oder anders ausgedrückt, deine komplette, die Basis deiner Gesundheit mitunter basiert darauf, ob deine innere Uhr gut eingestellt ist, ja, ob sie zur richtigen Tageszeit das macht, was sie machen sollte. Und jetzt reden wir wieder von der modernen Welt, wo eben
alles zerstört,
Licht die ganze Zeit verfügbar ist und es schwierig ist, diese Signale zu bekommen, die einen noch einstellen. Und schnell in der Früh Licht in die Augen zu bekommen, ist halt ein sehr mächtiges Signal, um diese innere Uhr einzustellen. Weil alles, was dann passiert, ist, okay, Licht, zack, in die Augen, über die Retina, ins Zentralnervensystem und ist das Signal, alles klar, jetzt ist gerade in der Früh, jetzt ist gerade morgen. Jetzt ist, und
auch das ganze Hormonsystem
stellt sich dann um.
Genau,
und je gleichmäßiger das kommt, desto besser. Deswegen sagt man ja auch, das ein Kernelement, vielleicht das Kernelement von gutem Schlaf, ist die Regelmäßigkeit, was genau mit dieser inneren Uhr einhergeht. Dein Körper muss ja irgendwo wissen, jetzt ist 7 Uhr und 7 Uhr ist Aufstehzeit und jetzt ist 22 Uhr und 22 Uhr ist Schlafengehzeit und danach richtet sich dann deine Körpertemperatur, danach richtet sich dann dein Hormonsystem und so weiter. Das heißt, aufstehen, Sonnenlicht in die Augen, stellt die innere Uhr ein, gibt deinem Körper das Signal, jetzt ist morgen, jetzt bitte die Push-Hormone rausschütten und nämlich auch gleichzeitig geil, 14 bis 16 Stunden später, wenn dann der Abend kommt, jetzt bitte die Schlafhormone, jetzt bitte Müdigkeit.
Melatonin, oder?
Zum Beispiel. Und dann wird alles besser in deinem Leben.
Voll.
Also genau.
Das Licht hat wirklich einen extremen Einfluss und ich merke das auch bei der Mara, wenn du wirklich mit ihr schlafen gehen würdest, tut sie sich einfach viel leichter, wenn es dumm finster ist.
Ja, klar.
Also bei hellen Helligkeit oder sonstiges, das ist oder einfach abgelenkt ist mit anderen Reizen, no chance. Und dann muss man wirklich sagen, okay, wie viele von uns machen das wirklich, dass sie sich darauf konzentrieren und wirklich auch die Disziplin am Ende des Tages haben und den Willen, ich lege jetzt das Handy weg oder ich tue nicht Fernsehen, ich tue Buch lesen. Weil das ist jetzt auch schon, und du musst halt, wir wissen es ja, eine Routine entwickeln. Und meine Routine schaut jetzt zum Beispiel so aus, dass ich habe circa 18 Uhr, 19 Uhr mein Handy auf Flugmodus drehe. Hoffentlich darf ich das eh sagen. Meine Re-Athleten sind da nicht so happy. Nein, Spaß beiseite. Drehe ich auf jeden Fall bewusst das Handy auf Flugmodus.
Ja.
Und das war's dann auch eigentlich. Ja. Und dann versuche ich dann so um 20.30 Uhr spätestens mich ins Bett zu legen, Buch zu lesen. Mhm. Und ich merke dann schon, dass ich richtig müde wäre. Meine Augen fallen zu, Buch zur Seite,
weg. Ja. Ja, same story, Abendroutine, so wichtig, der Körper funktioniert auch auf Routinen und wenn du immer dasselbe machst, bevor du ins Bett gehst, ungefähr handsgriffmäßig, so dumm das klingt, dann sagt er, alles klar, jetzt ist der Modus gekommen des Schlafengehens und jetzt setze ich die Prozesse in Gang, und nicht nur Sonnenlicht in die Augen, um eben die Uhrzeit einzustellen und so wie du sagst, am Abend möglichst dunkel, wegen demselben Prinzip, weil in dem Moment, wo du am Abend Licht reinbekommst, sagt der Körper halt, es ist wohl Tag, es ist wohl anscheinend Tag. Da ist die Biologie noch nicht so weit, dass sie die Jahrtausende, Jahrzehntausende Jahre lange Programmierung aufhebt. Weil die Programmierung sagt halt einfach, Licht bedeutet Tag. Mhm. Und wir sind eine Tag-Nacht-Spezies und Tag bedeutet, du seist besser jetzt aufmerksam. Du bist besser bereit für mögliche Kämpfe, für Essensbeschaffung etc. Das heißt, sobald es am Abend hell ist, gute Nacht, Schlaf. Haha, was für ein Wortspiel. Und der Punkt 2 ist Sonnenlicht auf die Haut, oder? Also nicht nur Sonnenlicht in die Augen, was viele Leute unterschätzen, vor allem Leute, die in einem Büro arbeiten. Licht von einer Lampe ist nicht dasselbe wie Tageslicht, Sonnenlicht. Das ist ein signifikanter Unterschied. Und der zweite Punkt ist eben Licht auf die Haut für Vitamin-D-Produktion. Das wissen inzwischen schon viele. Ein super wichtiges Vitamin-Pseudohormon für Immunsystem, Knochendichte etc.
Sollte man auch im Winter dann supplementieren.
Genau, weil wir eh keine Sonne auf die Haut
oder kriegen. Oder ständig auf Fuerteventura fliegen.
Wir sollten ständig auf... können die Leute uns bitte mehr Geld überweisen, damit wir ständig auf Fuerteventura sein können. Und aber auch Sonnenlicht auf die Haut für Testosteronproduktion, für aber Stimmung generell, also so viele verschiedene Aspekte, ja, Wahnsinn, die dazu führen, dass diese längeren Tageszeiten mehr Sonne und auch mehr Licht in die Augen auf die Haut, warum das zu besserer Stimmung führt. Mhm. Ja, das ist nicht nur ein Aspekt, das sind wirklich viele, viele Punkte, die uns dann mehr Energie geben.
Da geht es ja auch dann um Schlafen, mehr oder weniger. Und man hat auch Untersuchungen, das habe ich letztens gelesen, im Spektrum der Psychologie, dass man herausgefunden hat oder auch belegt hat, natürlich durch Studien, dass eben ausgeschlafene Menschen mehr Stimmungsschwankungen haben. Und man
arbeitet... ausgeschlafene
Menschen? Also nicht ausgeschlafene. Nicht ausgeschlafene Menschen natürlich.
Ja.
Stimmungsschwankungen größer haben natürlich. Mhm. Und man arbeitet... Sie sind weniger hilfsbereit.
Ja.
grundsätzlich, also wenn sie durch den Alltag gehen, sind sie weniger hilfsbereit, weil sie wahrscheinlich mehr mit sich selbst beschäftigt sind, who knows, und man arbeitet auch, das Arbeitsklima ist dann ganz schlecht eigentlich, also wirklich gravierend.
Und man geht ja tatsächlich davon aus, dass wir in der heutigen Gesellschaft zu 70-80% Hausnummer, keine Ahnung, was es wirklich ist, aber dass die meisten Menschen ein chronisches Schlafdefizit haben. Nämlich chronisch, über Wochen, Monate, Jahre, die ganze Zeit. Die meisten Menschen sind in einem chronischen Schlafdefizit. Und wenn wir jetzt wieder in unsere Erinnerung rufen, dass nichts da draußen so einen Einfluss auf Recovery, Wohlbefinden, Körperfunktionen hat, wie ein normaler, geregelter Schlaf, dann lässt uns das echt fragen, ob wir als Gesellschaft nicht chronisch Sub-Performance-Modus sind.
Ja, aber weißt du, was der Konsum oder unsere Kultur sich dann überlegt hat? Einfach konsumieren.
Koffein.
Ja, Koffein, Nikotin, aber auch einfach Reize, die einfach in dir was positiv auslösen. Also wirklich, jetzt nicht nur essenstechnisch, sondern einfach, okay, dann kaufe ich mir halt was und dann übertauche ich quasi meine Stimmung, dass ich mir halt mit dem spiele.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Das ist diabolisch, ja. Weil du brauchst, also akut brauchst du dann eben irgendwas, um trotzdem über die Runden zu kommen, weil die Anforderungen des Alltags ja nicht weniger werden. Ja. Du hast ja trotzdem dieselben Verpflichtungen, hast aber weniger Kapazitäten, du
musst trotzdem
funktionieren. Hast immer und immer weniger Kapazitäten und dann musst du es ausgleichen mit gewissen Substanzen. Und das geht einige Zeit lang echt gut, verstehe mich nicht falsch. Koffein, andere Stimulantien, whatever, kann dich ja über eine lange Zeit irgendwie am Leben halten, unter Anführungsstrichen. Die Frage ist, wann holst du dich ein? Wie sehr holst du dich ein? Und das ist eine spannende Frage, weil so lang fahren wir dieses Experiment als Spezies noch nicht, oder? Die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre, schieß mich tot, hat sich halt alles verändert. Und so lange haben wir noch auch keine Daten, um zu beweisen oder zu belegen, was das eigentlich alles mit uns macht. Und ob das jetzt so weitergehen kann, noch 20, 30, 40, 50 Jahre, ob sich's legt oder ob's Crash macht, wir wissen es nicht, weil das noch eine so neue Entwicklung ist. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrinnen, global, gesellschaftlich ein fettes Experiment zu fahren, von dem wir das Outcome, was in alle Richtungen kann, überhaupt nicht erahnen können. Ist eigentlich arg.
Ist wirklich arg.
Und nochmal zum Schlaf. Letztens wieder einen tollen Podcast gehört, den Huberman Lab Podcast, wo der Andy Galpin, einer meiner absoluten Lieblingsresearcher und auch Coaches aus US America, zu Gast war. Und der hat bei der Episode, wo sie über Recovery Supplements geredet haben, auch gesagt, hey Leute, er mit seinen Athleten, er auch in seinem Research-Setting, und er arbeitet mit Professional-Athleten, NFL, NBA, MLB, Crossfittern, Powerliftern, schieß mich tot, also wirklich Olympia-Level-Athleten. Und er sagt, bevor sich die auch nur eine Millisekunde Gedanken über irgendwelche Supplements, über irgendwelche Recovery-Tools machen, schauen sie, dass der Schlaf passt. Er muss nicht 100% passen, aber er muss 80-90% passen. Ja. Und wenn da noch Probleme sind, wenn da noch Baustellen zu schrauben sind, dann wird über das andere nicht einmal nachgedacht. Und jetzt erinnern wir uns an den letzten Podcast, den ich mit dem Dr. Mattei aufgenommen habe, wo er sagt, auch nach seiner Erfahrung, die meisten Menschen, 80-90%, haben suboptimalen Schlaf.
Ja, aber das ist ja, weißt du, du gehst zum Arzt, ich habe da ein Problem, bitte gib mir ein Medikament, das schnell hilft und fertig. Und kurzfristig hilft es natürlich, aber langfristig nicht. Und das ist ja bei jedem Bereich so, egal ob es psychischer Natur ist oder einfach auch körperliche Natur. Und am Ende des Tages kommen wir eigentlich immer zu dem Schluss, so ist es dann natürlich nicht so einfach. Ja, es ist viel komplexer und da ist viel mehr dahinter und man muss sich da eben mehr Zeit nehmen.
Und dann sind wir beim
gravierend eigentlich.
Und dann sind wir beim Personal Coaching, weil Personal Coaching ist jetzt eben einerseits das alles ein bisschen am Schirm haben und zu wissen. Und dann ist es aber die Fähigkeit, wie helfe ich denn dir als Individuum jetzt das umzusetzen? Und das ist ein so langer und unter Anführungsstrichen schwieriger Prozess, weil erst einmal, bist du dir überhaupt bewusst, was das Problem ist? Müssen wir zusammen erst draufkommen, was eigentlich der Kern des Problems ist und bei dir nicht nur hier, sondern auch da drinnen dann wirklich auslösen, hey, da ist mein Problem. Und dann diesen Step-by-Step-Prozess, diesen tatsächlichen verkörperten, pragmatischen, praktischen Prozess in Gang setzen, was wir jetzt anders machen. Und das ist eben bei jedem wieder individuell. Ja? Auch wenn wir hier Wissen raushauen, Sachen zitieren, wir probieren Awareness zu schaffen, damit es bei Leuten vielleicht einmal Klick macht. Aber das Umsetzen ist dann nochmal die ganz andere Baustelle.
Auch langfristig dann auch zu tun,
voll. Und ein Kernpunkt, auf dem ich jetzt immer wieder auch im Coaching, im Privatleben draufkomme, ist dieses, bist du dir bewusst, was deine Probleme sind? Bist du dir bewusst, wo deine Limitierungen sind? Bist du bereit,
auch hier einzugestehen?
Genau das. Hast du die Fähigkeit, es dir wirklich einzugestehen, diesen Schmerz, was eigentlich dein Problem ist, wirklich anzuerkennen? Ja? Weil aus irgendeinem Grund, das ist ja das Paradoxe, du hast ein Problem in deinem Leben. So, aus irgendeinem Grund wollen wir das Problem oft nicht anschauen, weil es weh tut.
Ja, natürlich.
Anzuerkennen, dass der Schlaf suboptimal ist, anzuerkennen, dass die Ernährung suboptimal ist.
Anzuerkennen, dass du scheiße bist.
Anzuerkennen, dass ein Teil von dir einfach...
dass du es falsch gemacht
hast. Ist echt schmerzhaft. So, jetzt ist aber immer die ultimative Frage, gut, was ist die Konsequenz? Was ist die Alternative, es nicht zu schauen? Das Problem ist ja so oder so da. Mhm. Das Problem beeinflusst dich ja, wurscht, ob du es anschaust oder nicht anschaust. Wenn du jetzt das aber nicht anschaust, den einzigen Vorteil, den du davon hast, ist kurzfristig dir ein bisschen mentalen Schmerz zu ersparen. Und die Langfristfolge ist, dass das Problem immer da sein wird, immer größer werden wird. Wahrscheinlich, die meisten Probleme werden immer größer mit der Zeit, anstatt dass sie kleiner werden oder gleich bleiben. Und irgendwann macht's Crash. Mhm. Und die andere Alternative ist, du gehst in der kurzen Frist diesen kleinen mentalen Schmerz ein, es anzuschauen, es dir einzugestehen. Ja, tut weh. Fuck. Da bin ich nicht gut. Da müsste ich was anders machen. Aber wenn du das dann wirklich internalisiert hast, dann ist das Problem zumindest sichtbar. Mhm. Und dann kannst du immer noch entscheiden, wie du damit umgehst, weißt du? Mhm. Du kannst dann dich immer noch aktiv entscheiden, okay, ich habe erst einmal nicht die Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. Ich weiß jetzt wenigstens, dass es da ist, aber ich entscheide mich aktiv, es erst einmal aufzuschieben, weil andere Dinge anstehen, oder? Manchmal ist das Leben einfach nicht fair und es gibt andere Prioritäten. Ich kann mich nicht immer um alles kümmern, aber ich weiß zumindest, dass es da ist und es beeinflusst mich nicht unterbewusst die ganze Zeit. Hm. Oder eben Punkt B, jetzt weiß ich, dass es da ist und jetzt kann ich erst anfangen, pragmatische, tatsächliche Schritte zu ergreifen, die dem hoffentlich Verbesserung schaffen. Hm. Aber egal, wie du es drehst und wendest, es ist immer besser, dir des Problems bewusst zu sein. Selbst wenn definitiv, du dann sagst, ich schieb's noch auf, oder?
Ja, definitiv.
Und das ist der Kern.
Und ich glaube auch, das ist irgendwie das Paradoxe. Das Leid wird größer, indem ich davor flüchte.
Ja.
Und erst wenn ich dann hingehe und mich dem stelle, dem Drachen, wieder eigentlich ganz klein, beziehungsweise ist besiegbar.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich ein großes, ganz großes Thema, noch größer als alle anderen Themen, glaube ich, für sich selbst eigentlich am Ende des Tages.
Ja.
Sich selbst das
Der kleine da, dieser kleine Drache hier, der ist noch süß, ja, den kann man noch irgendwie streicheln, den kann man noch formen, der ist noch managebar. Aber wenn ich den unter den Teppich kehre und nicht anschaue für einige Zeit, dann gute Nacht.
Mhm, definitiv.
Na gut, so.
Aber ich würde sagen, der Schmerz, wenn ich einen Schmerz erlebe, dann merke ich es mir auch irgendwie für immer und das ist dann auch irgendwie die Erfahrung, oder?
Ja.
That's the point.
Ja, es macht was mit dir. Es macht was mit dir, diesen Schmerz einfach anzuerkennen und ihn nicht wegzuschieben. Ja.
Also sei dein eigener Held.
Aha.
Sei dein eigener Held.
Tja, schwierig. Gut.
Cool.
Wie geht's weiter?
So, ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt deine Präsentation an, beziehungsweise die Representation about dein Thema Masterarbeit. Schauen wir uns das nochmal an. Halten wir uns das oder schauen wir uns das, halten wir uns vor Augen, mehr oder weniger. Um was es nochmal geht, ja, wäre cool. Dann würden wir wirklich alles wissen und können auch zu deiner Masterprüfung uns dazustellen.
Super, cool.
Sehr gut. Wir machen alle den Master. Wie geil ist das da eigentlich?
Wir machen jetzt alle den Master.
Ihr kriegt alle den Master dann.
There we go. Okay, ich bin natürlich voll bereit, jetzt da richtig hardcore in die Physiologie reinzugehen. Okay, sehr gut.
Einstieg.
Sehr gut. Cool, wir gehen von Philosophie direkt in Hardcore-Physiologie rein und in dem Fall nämlich das aerobe Metabolic System, beziehungsweise die, wie ich Energie bereitstelle als Mensch. Nicht nur aerob, sondern ganz gesamtheitlich. Okay, klingt jetzt wie ein Wortsalat. Wir brechen es nochmal simpler runter. Wenn ich mich bewege, wenn ich als Mensch irgendeine Art von aktiver körperlicher Muskelbewegung mache, muss die Energie ja irgendwo herkommen. Und wir wissen alle, oder sollten es wissen, die meisten wissen es inzwischen, dass die ultimative Form oder die tatsächliche Form von Energie, wie sie in unserem Körper da ist, ATP ist. Also ATP ist tatsächlich dann dieser letzte Common Pathway, wo alle unsere Zellen, wenn sie Energie brauchen, Energie herbeziehen, ja? Es ist ein Adenosinmolekül mit 3 Phosphaten dran gespaltet, was immer das heißt. In dem Moment, wo sich ein Phosphat abspaltet und aus dem ATP ADP wird, wird Energie frei. Mega kompliziert, ist uns egal, am Ende des Tages müssen wir ATP. Irgendwie ATP, Adenosintriphosphat.
So eine Währung eigentlich, die, mit der ich bezahle.
Produzieren. Kann
ich das so vorstellen.
Ja. Genau. Und grundsätzlich haben wir eben diese extrem schnelle Art und Weise, Energie herzustellen. Das ATP, was immer in unserem Muskel zu einem gewissen Grad vorhanden ist. Oder über Phosphocreatin, PCR, die schnelle Resynthese, das schnelle Wiederherstellen von ATP, ja. Das ist die Sache, die in 5, 8, 10 Sekunden passiert, wenn ich schnell mich bewegen muss, schnell Muskelkontraktion brauche. Dann haben wir den nächst schnelleren Weg, die anaerobe Glykolyse, also quasi ohne Sauerstoffenergie zu produzieren. Das sind Kurzdistanzläufe, 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter, da wird es schon schwierig. Bei 800 bis 1500 Meter haben wir dann langsam den Übergang hin zu einem prädominanten oxidativen Metabolismus, ja? Und um jetzt noch mehr zu ins Detail zu gehen, das ist das, was uns interessiert. Uns interessiert das oxidative System, weil das unsere Welt ist, ja? Egal, ob ich einen Sprint-Triathlon mache, ob ich einen Supersprint-Triathlon mache, ob ich einen 5-Kilometer-Lauf mache, 10-Kilometer-Lauf, Marathon, Ironman, man sollte meinen, oh, das sind ja komplett andere Distanzen, das sind ja komplett andere Zeiten, da wird ja komplett anderes Energiesystem in meinem Körper angesprochen. Long story short, nein, wir befinden uns hier prädominant zu, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber unsere Limitationen der Leistung, wie schnell und wie lange ich Energie herstellen kann, ist vom oxidativen Metabolismus bestimmt, dem mit Sauerstoff. Und deswegen interessiert uns ja das vor allem. Das wollen wir durch Training irgendwie verbessern. Jetzt sehen wir, wenn ich sage, ich will ja HIIT-Training studieren, was HIIT-Training im Körper generell beeinflussen kann. Also wie viel Prozent des jeweiligen Energiesystems ich beeinflusse, wie das jenseits vom Energiesystem aber auf meine neuromuskuläre Ansteuerung geht oder wie tatsächlich meine Skelettmuskulatur beansprucht ist von einem HIIT-Training. Ja? Und das ist eher alles sehr vielseitig und kompliziert. Und deswegen gehe ich am Ende vom Tag runter und sage, ich konzentriere mich eigentlich einmal, wenn ich das oxidative System, den oxidativen Metabolismus trainieren will, will ich mich vor allem konzentrieren, okay, wie viel von welchem Energiesystem, ja, oxidativ versus nicht oxidativ, wird durch ein HIIT-Training angesprochen und was macht das mit meiner Skelettmuskulatur? Vielleicht sogar in Kombination miteinander. Ja. Und dann sehen wir wieder, wenn wir den aeroben Metabolismus nehmen, den können wir wieder aufteilen in zentrale und periphere Komponenten. Ja. Die klassischen zentralen Komponenten, alles was mit Herz, Lunge, Kreislauf zu tun hat. Klassiker sind eben Blutvolumen, Cardiac Output, was einfach nur heißt, wie hart, wie stark kann dein Herz schlagen, wie viel Blut kann es pro Kontraktion durch deinen Körper pumpen. Und dann haben wir die peripheren Komponenten, was halt alles mit der Muskulatur zusammenhängt. Ja, was passiert tatsächlich im Muskel, in der Zelle, wie gut sind die dabei, Sauerstoff aufzunehmen, mit dem Sauerstoff dann Energie herzustellen, Abfallstoffe abzutransportieren, etc., etc. Genau. Das brauchen wir uns nicht so im Detail anschauen. Und genau, das ist dann das, was ich mir ja mit meiner Studie anschauen wollte. Ja? Wir haben einen ersten Test, wo wir VO2 Max ermitteln, damit wir dann die Leute in zwei verschiedene Intervalltrainings einteilen können, das Variable-Hit-Protokoll und das konstante Hit-Protokoll, wo wir uns eben dann anschauen, gegeben dieser zentralen Komponenten und ein riesiger Faktor für vor allem zentrale Komponenten, aber wahrscheinlich für die Aktivität auf dem gesamten Körper ist eben die Sauerstoffaufnahme. Ja, was passiert mit der Sauerstoffaufnahme über ein Training? Das ist sehr reflective für vor allem zentrale Komponenten, aber eben auch Ganzkörperkomponenten. Und dann können wir eben noch in die Peripherie hineinschauen. Das ist das, was ich mit dem NIRS-Gerät mache, mit der Sauerstoffsättigung in der Skelettmuskulatur, wo uns eben das NIRS-Gerät darüber eine Auskunft geben kann. Ja? Also quasi genau diese beiden Komponenten, die wir gesehen haben, zentral und peripher, schaue ich mir eben auf die verschiedene Art und Weise an. Also wo, bei welcher Art von Training, peripher, HIIT-Variabel oder HIIT-Konstant, wird einerseits mehr Sauerstoff insgesamt umgesetzt und wo passiert mehr oder weniger im Muskel. Ja? Wir haben also das Variable-HIIT-Protokoll, was ja daraus besteht, 4x5 Minuten im High-Intensity-Bereich zu fahren, mit 3 Minuten Pause dazwischen, was ja inzwischen bekanntermaßen folgender ausschaut, 1,5 Minuten bei 100% der Maximum Aerobic Power, 2 Minuten bei 75%, 30 Sekunden nochmal bei 100%, 1 Minute nochmal bei 75%. Ja, zur Erinnerung nochmal, was ist Maximum Aerobic Power? Wenn wir hier so einen klassischen Rampentest mit Sauerstoffaufnahme haben, dann ist das der Punkt, ja, der geringste Punkt der Leistung, wo die Sauerstoffaufnahme nicht mehr weiter steigt. Ja, hier sieht man das jetzt leider gar nicht so gut, aber normalerweise wird diese Sauerstoffkurve, die Sauerstoffaufnahme bei mehr und mehr Leistung ansteigen, ansteigen, ansteigen und dann bildet sich ja irgendwo das Plateau, wo wir zwar mehr Watt treten, aber wir nicht mehr Sauerstoff umsetzen. Und dann nehmen wir den geringsten Punkt, ja, die maximale Leistung, wo meine Sauerstoffaufnahme nicht mehr weiter ansteigt. Also Power at VO2max, Maximum Aerobic Power, wo noch mehr Sauerstoff mir nicht hilft. Ja. Genau, und daran basieren wir ja dann das variable Protokoll. Und das konstante Protokoll ist einfach nur Matched Average Power. Was bedeutet, wir nehmen die Durchschnittsleistung, die wir in diesem Protokoll fahren, und fahren sie einfach konstant durch im anderen Protokoll. Sehr gut. So, Alex Regrev, wie machen wir weiter?
Ja, schauen wir uns einmal kurz meine zwei Gegenüberstellungen an, von dem Variierenden und dem Konstanten. Mhm. Also unten ist ja das Konstante und oben ist das Variierende. Mhm. Man sieht ja auch, dass das Konstante, die ersten zwei, eigentlich viel niedriger sind von der Sauerstoffaufnahme als die letzten zwei. Und vor allem der letzte war dann schon um einiges höher. Das hat dann wirklich so eine Spitze. Das sieht man eigentlich das schon relativ gut, oder?
Am Ende vom Tag ist ja halt eher die Frage, wo setzt du mehr Sauerstoff um? Ja, mhm. Weil das Umsetzen des Sauerstoffs, die Aufnahme des Sauerstoffs halt so... Man kann sich ja lang und ausführlich drüber streiten, was ich auch in der Anfangssection dem Theorieteil meiner Arbeit mache, zu sagen, welchen Wert hat eigentlich die VO2 Max überhaupt, wenn es um Ausdauerleistung geht? Ist es so ein wichtiger Parameter? Was limitiert die VO2 Max? Sind es jetzt die zentralen oder die peripheren Komponenten, wo unendlich drüber gestritten wird und so weiter? Am Ende vom Tag kann man aber definitiv festhalten, dass die Sauerstoffaufnahme, das Umsetzen des Sauerstoffes eine sehr holistische Aussage darüber trifft, wo dein Körper halt einfach härter arbeiten muss. Ja? Und wenn wir bei einem Protokoll sehen, dass dein Körper mehr Sauerstoff umsetzt, können wir im Schnitt davon ausgehen, dass diese oxidativen Prozesse härter ablaufen. Ja? Dass das Herstellen von Energie mit Sauerstoff mehr läuft als beim anderen. Ja? Und das interessiert uns wegen dem reinen, simplen Grundgedanken von: Was löst in meinem Körper eigentlich Anpassung aus? Reizsetzung. Ich muss meinem Körper einen gewissen Reiz geben und je stärker dieser Reiz ist, desto mehr wird er sich anpassen wollen, wenn ich ihm danach genug Erholung gebe. Das ist einfach zu sagen, ich setze bei Protokoll A mehr Sauerstoff um, ist einfach ein Indikator dafür, dass bei Protokoll A mein Körper härter arbeitet. Der Reiz ein größerer ist, die ganze Maschine mehr auf Hochtouren läuft. Und dadurch das Signal, was dann in Folge bei der Erholung, in der Adaption dazu führt, dass ich mich hoffentlich anpasse und besser werde, dass das besser funktioniert. Oder dass da das Signal stärker ist. Ja. Und dann sehen wir hier ja eben das Spannende, die verschiedene Zeit über 90% VO2 Max. Wo die Leute in nicht Minuten, sondern Sekunden, das ist leider falsch, mehr Zeit über 90% verbracht haben. Und hier sehen wir mal generell, dass es wirklich all over the place ist. Ja. Schon mal ganz grundsätzlich können wir sagen, vom Durchschnitt her. Ja. Im Durchschnitt, die Leute, die ich bis jetzt auswerten konnte, haben 340 Sekunden über 90% beim variablen Protokoll verbracht und nur 306 Sekunden beim konstanten, also eigentlich weniger. Ja? Aber wir sehen auch hier, dass die Standardabweichung immens ist. Ja? Die Streuung, der Unterschied zwischen den Leuten ist absurd. Was wir eben zum Beispiel sehen, wenn wir uns hier einzelne Beispiele rauspicken. Ja? Wir haben Proband Nummer 3, glaube ich, der ungefähr gleich viel Zeit über 90% VO2 Max bei den beiden Protokollen verbracht hat. Dann haben wir einen Probanden, der mehr Zeit bei konstant verbracht hat. Hier auch jemanden, der mehr Zeit bei konstant verbracht hat. Dann wieder jemanden, der absurd viel mehr, nämlich fast gar nichts beim Konstanten und wirklich viel beim Variablen, im Variablen mehr verbracht hat. Hier ähnlich, bei Proband Nummer 12 oder 13. Und dann wieder Leute, bei denen es relativ gleich ist und dann wieder Leute, bei denen es umgekehrt ist. Also long story short, wir sehen alle möglichen Richtungen. Ja? Wir sehen, obwohl die Durchschnittswattleistung bei beiden gleich ist, wir sehen eine Tendenz dafür, dass bei manchen wirklich und im Schnitt mehr Zeit bei Variablen über 90% verbracht wird. Aber wir sehen eine unglaubliche individuelle Streuung. Ja? Plus, dass wir sehen, wenn wir uns die Zeit, die die Leute über 90% verbringen, als Prozent der totalen Zeit des Intervalltrainings, dass viele Leute auch bei 0 Sekunden sind. Ja? Dass es bei manchen Leuten quasi gar nicht gereicht hat, sie über diese 90% rüber zu katapultieren, während bei anderen Leuten fast gefühlt das ganze Training über 90% war, obwohl alles auf dieselbe relative Intensität gegeben ihres Pretests zurückzuführen ist.
Ja? Faszinierend, oder? Das ist wirklich...
Hier auch nochmal auf der individuellen Ebene, ja, wo wurden mehr Zeit in Sekunden, Minuten ist wieder falsch, über 90% bei variabel oder konstant verbracht, also die einzelnen Individuen, Und wir sehen halt eben manche Leute, so wie den Kollegen hier, der viel mehr Zeit beim Variablen als beim Konstanten verbracht hat. Das sehen wir dann eben an der Verlauf der Kurve. Wir sehen hier wieder jemanden, der viel mehr Zeit beim Konstanten über beim Variablen verbracht hat. Und im Durchschnittseffekt, das ist diese fette rote Kurve, sehen wir die leichte Tendenz zum Variablen versus Konstanten. Aber es ist eben nur eine leichte Tendenz. Ja? Also wenn wir uns einfach einen klassischen statistischen Test anschauen, um zu schauen, sehen wir tatsächlich einen Unterschied zwischen diesen 340 Sekunden beim Variablen und den 300 Sekunden beim Konstanten. Und wir schauen uns den ganz klassischen P-Wert an, der uns einfach nur eine Aussage darüber gibt. Gegeben der Sample Size, also wie viele Leute ich mir anschaue, und gegeben des Durchschnittseffekts, des Unterschiedes und der Varianz, der Standardabweichung, ist es statistisch signifikant? Und wir sehen halt einfach erst einmal, nein, ja. Und das liegt eben teilweise an diesen starken Ausreißern, wo der Effekt komplett umgekehrt wird. Ja. Wenn wir uns das selber anschauen, für Zeit unter einer gewissen Sauerstoffsättigung im Skelettmuskel, also die NIRS-Daten, was passiert in der Skelettmuskulatur, sehen wir eigentlich was Ähnliches. Ja, wir sehen eigentlich exakt das, nicht das Gleiche, aber die ähnliche Tendenz. Ja. Wir sehen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, dass die Leute grundsätzlich beim Variablenprotokoll mehr Zeit unter einer gewissen Entsättigung verbringen, oder anders ausgedrückt, wir sehen auch da, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass das Variabelprotokoll härter reinfährt im Schnitt als das Konstante, aber auch da wieder unglaubliche individuelle Streuung, ja. Es gibt Leute, bei denen es exakt gleich ist über die beiden Trainings hinweg. Es gibt Leute, die bei einem 0 Sekunden unter dieser gewissen Entsättigung sind, die anderen sind beim anderen wieder 0 Sekunden drüber und beim anderen drüber. Also Streuung links und rechts, individuelle Variationen links und rechts. Es gibt Tendenzen, es gibt ein ungefähres Muster, aber das ist nur grob und vage. Und ja, so schauen wir aus. Dabei.
Wow, also wirklich wow. Faszinierend, oder? Also wirklich, weil man hätte ja sagen können, boah, das ist das Variierende und das wird sein. Aber am Ende des Tages, wenn du halt dann wirklich ein kritischer, guter, wie soll ich sagen, Wissenschaftler am Ende des Tages bist, musst du das dann eben auch so die Wirklichkeit verkaufen und nicht einfach sagen, okay, na, es ist einfach das. Echt gravierend eigentlich am Ende des Tages, oder? Also wirklich, das, aber wir wissen ja, die One-Size-Fits-All gibt's halt am Ende des Tages.
Die One-Size-Fits-All gibt's nicht. Gleichzeitig ist es aber auch, also ein Null-Finding, was bedeutet, die Hypothese konnte nicht bestätigt werden, ja, die Null-Hypothese stimmt. Was ist die Null-Hypothese? Die Null-Hypothese bedeutet immer, es gibt keinen Effekt. Also quasi das Gegenteil von dem, was man eigentlich zeigen will. Ja, die Hypothese ist, es gibt einen Unterschied. Das heißt, die Null-Hypothese ist dann immer, es gibt keinen Unterschied. Und das nennt man dann ein Null-Finding. Also die Null-Hypothese wurde hier bestätigt. Es gibt keinen Unterschied. Aber auch das ist ja irgendwo eine interessante Erkenntnis, weil man einfach sagen kann, es gibt ja auf der individuellen Ebene schon Unterschiede, nur im Gruppeneffekt nicht. Ja? Das heißt, wir haben ja definitiv gesehen, dass manche Leute da mehr Zeit verbracht haben drüber und andere Leute da und umgekehrt. Ja? Das heißt, eine Sache ist noch ausständig. Die Auswertung habe ich noch nicht gemacht und da wird's halt wirklich spannend. Ich habe ja ganz am Anfang, bevor ich die Leute überhaupt aufs Radl setze, diesen Okklusionstest in Ruhe gemacht. So, was soll das heißen? Du kriegst eine Blutdruckmanschette aufs Bein und das NIRS-Gerät drauf und ich tue in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen die Sauerstoffzufuhr, die Blutzufuhr zu deinem Bein abzwängen. Ja? Also ich pumpe das Ding so stark auf, dass du für eine gewisse Zeit, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, kein Blut in dein Bein bekommst. Und dann misst das NIRS-Gerät, wie schnell dein Muskel jetzt den Sauerstoff, der noch da ist, abbaut und wie schnell, wenn es wieder neues Blut und neuen Sauerstoff bekommt, wie schnell es sich wieder auffüllt, so gesehen, ja. Und das kann man jetzt nehmen, diesen Test, und damit die oxidative Fähigkeit deiner Skelettmuskulatur bestimmen. Oder eben anders ausgedrückt, mit diesem Test kann ich grob feststellen, wie ausdauernd oder was für ein bestimmtes Charakteristika deine Skelettmuskulatur hat. Und was jetzt eben noch aussteht, ist diese Auswertung zu nehmen, die ich noch nicht gemacht habe, und das dann zu korrelieren mit den anderen Ergebnissen. Um quasi zu sagen, man könnte diesen Test in Ruhe machen. Ja, ich mache diesen NIRS-Test mit dir in Ruhe, über die Blutdruckmanschette, eine Sache, die man ja auch theoretisch daheim machen könnte, wenn diese Geräte langsam Einzug finden in die Werkzeugbox von uns allen da draußen.
Nehmen einen Laktatscode, nehmen der genau. Uhr, nehmen genau. Pulsgurt.
Who knows? Die Norweger arbeiten jetzt damit. Es gibt diese 600 bis 800 bis 1000 Euro Geräte auch schon für den Heimgebrauch. Ja. Vielleicht wird das immer mehr und moderner. Dann könnte man, aber so ein kleines NIRS-Gerät, who knows, wer weiß. Und dann könnte man eben herausfinden, hey, auf welches Protokoll sprichst eben du mehr an? Sehe ich eine Korrelation? Sehe ich eine Verbindung aus diesem Wert, den ich rausbekomme durch diesen Test und wo du mehr Zeit drüber verbringst? Und das wäre natürlich wirklich spannend. Aber das war von vornherein irgendwie, obwohl das nicht meine Hauptzielgröße ist, war das immer schon ein bisschen so mein, boah, das wäre interessant, wenn da was rauskommt. Mhm. Ja? Weil dann hätten wir ein Tool in der Hand, was uns unter Anführungsstrichen objektiv sagt, hey, du bist für das eine Protokoll mehr geeignet, du bist für das andere Protokoll mehr geeignet. Wo ich jetzt auch aber am Ende des Tages wieder sagen muss, wir sind beide Fan von subjektiver Wahrnehmung und du solltest vielleicht ohnehin das machen, was dir mehr Spaß macht und wo du persönlich das Gefühl hast. Aber hey, Wissenschaft, es wäre trotzdem lustig, es wäre trotzdem interessant zu sehen, ja, es gibt da eine Art von Test, die uns eine Aussage darüber geben könnte, eher variabel geeignet oder eher konstant geeignet. Weil momentan sehen wir halt, es kann in beide Richtungen gehen.
Aber wenn du das ansprichst, subjektiv, das heißt ja schon, das subjektiv hat sich schon in die richtige Richtung oder richtige Richtung, aber eher dorthin tendiert, dass die Leute gesagt haben, hey, das war in der einfach abwechseln und die Zeit ist einfach viel schneller vergangen, was ja auch irgendwie logisch ist, anstatt das Konstante und es fühlt sich auch nicht so hart an, was ja auch mein Empfinden definitiv ist. Was mich halt interessieren würde, und ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon weißt, was muss dann in dem Prozess oder was muss dann in diesem Prozess dann passieren oder was kommt dabei raus, wenn ich eben sage, okay, dieser Mensch, diese Skelettmuskulatur spricht dann mehr den Variierenden und mehr den Konstanten an. Also muss dann eben, dauert das dann einfach zum Beispiel jetzt länger, also wenn er länger für den Transport und für die Verwertung braucht, spricht der dann vielleicht eher auf das Variierende an und der schneller ist, eher auf das Variierende. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Also der, was länger braucht, also was du ja da misst mit dem NIS-Gerät, könnte ich mir so vorstellen, dass der länger braucht, eher für das Variierende anspricht mehr. Und der halt sehr schnell ist, der vom Transport und von der Verwertung her, vom Sauerstoff, eher das Konstantere eher tendiert. Wäre das auch so deine logische Schlussfolgung? Oder was ist es dann tatsächlich?
Ich denke gerade nach, du brichst gerade mein Gehirn, obwohl das jetzt sofort rauskommen sollte. Aber die Kapazität meines logischen Denkens ist momentan sehr eingeschränkt. Also der Wert misst ja eben deine Mitochondrienfunktion, die Funktion deiner Kraftwerke in der Zelle oder anders ausgedrückt, wie gut kann das Ding Sauerstoff verwerten, wieder aufnehmen etc. Ja? Das heißt, was wäre jetzt logisch, wenn das besser funktioniert, wenn deine Mitochondrienfunktion höher ist? Weiß ich nicht, gute Frage. Ich meine, die eine Rational wäre zu sagen, du bräuchtest, wenn sie schlechter ist, den härteren Trigger, um sie sofort hochzuschrauben. Und das andere wäre aber, wenn sie schon so hoch ist, dann brauchst du den höheren Trigger, damit du sie auf ihren Maximalwert hochschiebst.
Also es kommt wahrscheinlich wieder raus, es ist wieder gestreut alles. Ja, aber das ist wirklich eine spannende Frage dann am Ende des Tages, oder? Also was ist dann, aber ja, es wäre echt cool. Ja. Wir würden das Training revolutionieren eigentlich, weil bevor du trainierst, machst du zuerst diese Messung und dann wird erst das Training bestimmt und nicht einfach so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das wäre
gleichzeitig
vor das Intervalltraining jeden Tag so quasi, du musst das vorher messen, aber sprich,
ich eben, mach, was weil das ist Scheiß, sicherlich oder?
Auch Tagesverfassung, oder?
Ja, darfst eben. Und gleichzeitig gebe ich mir selber Bauchschmerzen, weil ich mir denke,
wo führt das dann hin?
Wir reden doch immer gegen diese Tests und Devices und Tools. Ich meine, natürlich macht es trotzdem Spaß und dann das Auswerten und statistische Tests hier und da, aber...
Ich glaube schon, dass man trotzdem ein cooles Tool ist, um auch eben sein Bauchgefühl, was man halt eben nicht erklären kann, einfach damit abstimmt mit der Wissenschaft. Und ich glaube auch, das ist ja in unserer Welt eigentlich das große Ziel, dass wir einfach das, was wir glauben, einfach mit Wissen, mit der Wissenschaft einfach nur bestätigen, damit es halt dann nur zur Wirklichkeit wird, dass das halt auch unser Verstand einfach größer wird, oder?
Damit es dann zur Wirklichkeit wird. Ich glaube, du weißt selber gar nicht, wie wahr deine Worte sind und wie poetisch eigentlich, ja? Weil wie wir die Welt betrachten, so zeigt sie sich uns, oder? Und wir leben halt in einer Welt, wo wir eben Kurven, Daten, Tabellen brauchen, damit es zur Wirklichkeit wird. Damit eine Sache, die sonst... Ja, weil wir die Welt inzwischen so betrachten. Das ist eh paradox. Ja? Aber
vielleicht ist... Cool, vielen Dank. Wirklich vielen Dank. Echt geil. Echt ein spannendes Thema. Tja, muss man wirklich noch viel darüber nachdenken und noch viel publizieren eigentlich in der Richtung. Hm?
Ja, ich repliziere ja eh nur zu einem Teil.
Ja.
Und Ja, die eine Sache mit der Mitochondrienfunktion, mit dem Test und die Korrelation mit den anderen Sachen, das habe ich so noch nicht gesehen und gefunden. Bin gespannt. Es wäre richtig cool, wenn da was rauskommt.
Mal schauen. Aber ist es dann auch noch ein Teil deiner Arbeit oder ist es
jetzt ja, natürlich.
Nur, okay, das ist auch, kommt doch dazu.
Ja, okay. Ja, das kommt dazu. Die Auswertung ist nur relativ aufwendig, ja, weil
natürlich,
du pro Proband allein für die, um auf diese eine Zahl zu kommen, ja, die Mitochondrienfunktionszahl unter Anführungsstrichen, das ist halbe Stunde bis Stunde Auswertung pro Proband, allein nur mal die Auswertung von diesen einen, von dieser einen Zahl. Und ich habe noch keinen Zara gehabt. Ja,
verstehe ich, absolut.
Aber das kommt noch. Arbeit, ja. Ich bin gespannt. Na gut.
Cool. Dann vielen Dank für eine weitere Ausgabe von deiner Masterarbeit.
Ja,
cool. Jetzt gibt es Frage-Antwort-Spiel.
Geil.
Können wir das so eine Musik?
Wäre cool, wenn ich da jetzt was parat hätte, aber.
Rework-Frage-Antwort-Spiel. Das Rework-Frage-Antwort-Spiel. Schalalalala. Let's go. Alex und Massimo raten.
Okay,
cool. Cool. Also, bist du bereit?
Na klar.
Für die immer wichtigste Frage aller Fragen.
Na klar.
Wie groß schätzt du meine Bizeps?
Mann, ey. Nicht mal annähernd, eine Ahnung. Was sind denn das? In Zentimeter Armumfang. Ja, auf der dicksten Stelle.
Ja.
Ey, ich hab da nicht
mal... Also, hier.
Ja? Ich hab da keine Annäherung, ja, was da...
Ah, du kannst dir gerade anschauen.
Da gibt's doch irgendwie so Jokes, oder? Der hat 32er Bizeps oder irgendwie so. Aber ich weiß es nicht. Deiner ist 28,2. 26,5.
Na was jetzt?
26,5.
Okay, du hast noch, wir hatten können so tick, 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 ja, tick, tick, tick. In Spannung oder in normaler?
Ja, in Spannung natürlich.
In Spannung?
Ja.
In Spannung.
Sicher.
Nein, es ist 37 Zentimeter.
37?
Ja,
okay, 37. Gut, da bin ich natürlich komplett daneben. Ja.
Und ich war, ein bisschen im Mittelpunkt stellen, ich war bei 32, 33 Zentimeter.
Mhm, okay.
In Spannung.
Okay. Was ist dann dieser also, Joke? Ist das dann der 42er Ärmel?
Ich weiß es nicht.
Oder?
Ich weiß nicht.
Ja. Merkst du, ich bin sehr in der Kraftwelt drinnen.
Voll, gar nicht. Ja.
Okay,
aber cool. Es ist wirklich was weitergegangen.
Also ja, ich habe
30 Zentimeter, 30 okay. Zentimeter habe ich gehabt, also in normaler, ruhiger Stellung und jetzt habe ich 34.
Aber wieso gehst du eigentlich nur auf Aesthetics, Hypertrophie? Was ist mit Functionality, oder?
Ja, das mache ich jetzt auch noch natürlich.
Aha, okay.
Das alles Step by Step.
Und der wichtige Muskel der Bizeps, den brauchst du vor allem natürlich für die
alles,
Bewegung.
Für alles. Na, fürs Äußere.
Ah, doch, fürs okay. Äußere. Also doch.
Na, Scherz beiseite. So, jetzt kommt eine Frage. Wie schwer ist Eliud Kipchoge?
Der wiegt chillige...
Nasser.
Der wiegt chillige...
Was denkst du?
55,6.
Ah, fast. 52 Kilo.
52.
52, was okay. echt wenig ist.
Mhm. 52 weiß gar nicht, wie groß ist der?
Warte, da muss ich nachschauen, bevor ich einen Blödsinn sag. Wie groß schätzt du ihn, wenn du schon so...
Ich habe ihn jetzt nicht so genau vor mir, aber der ist jetzt nicht weiß Gott wie klein. Na. Er ist auch nicht weiß Gott wie groß. Der ist 1, roundabout 1,70, ein bisschen drüber.
Mhm. Ich schätze, ich würde auch schätzen 1,71 Meter oder 72.
Mhm.
Bin gespannt. Warte mal. Eliud Kipchoge. Ah, fast. 1,67 Meter.
Ah, okay.
Also doch ein bisschen kleiner.
Okay, gut.
Doch.
Ja. Und dann chillige 52. Ja, ja.
Und wie alt ist er?
Boah, wie alt der jetzt inzwischen ist?
Der ist auch schon.
Boah, zwischen 30 und 40 irgendwas, oder?
38.
Wow, schon fast an den 40. Das ist schon arg, oder? Ja,
wie lang der vor allem, geil. Wie lang der schon dabei ist. Ja. Wie lang der schon in diesen, der war ja schon mit 16 oder sogar noch früher bei Olympischen Spielen.
Ja, ne? Aber 10K auch früher und so, ja, oder? Ich weiß nicht, ob er 5K auch gerannt ist und so, aber
ja, heftig. Wahnsinn.
Wirklich
Wahnsinn.
Heftig, ja.
Gut. Wie hoch schätzt du die je höchstgemessene, dokumentierte
V2 Max. Ja, das wissen wir. Das ist diese 100 oder fast 100 oder angeblich von diesem einen skandinavischen eben Langläufer oder so. Aber es ist dann nie wirklich bestätigt worden. Es ist irgendwie so dieser Mythos, dass es mal gemessen wurde. Aber der Typ hat nichts gerissen jemals. Oder war es ein Radlfahrer? Ich weiß es nicht. Aber 100, irgendwas
herum. Es war 96,7 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht.
Mhm.
Das war vorher ein Skifahrer im Alpinen, ein Juniorenweltmeister.
Ja, sowas.
Der wurde dann Juniorenweltmeister im Zeitfahren.
Ja, genau. Und dann hat er nie wieder was gerissen. Dann ist er komplett weg.
Aber ja, das war, also sie haben das ja auch wirklich dokumentiert und ich habe mir das rausgesucht. Und der hat am Anfang gehabt 74,6 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht und innerhalb von 15 Minuten... Entschuldigung.
Das Training will ich auch gerne machen. Das sind die wahren Re-Intervals.
15 Monaten spezifischen Training, was ja auch eigentlich lächerlich ist, ist er dann auf so Radtraining, ist er dann wirklich auf die 96,7 gekommen.
Mhm.
Und sie haben dann auch dokumentiert, nach Abbruch
dieses Trainings ist er dann auch wieder eigentlich zu seiner ursprungs maximalen Sauerstoffaufnahme von 77 Milliliter zurückgekommen, mehr oder weniger. Ja. Und sie haben halt dazu.
Aber den kennt eigentlich sonst keiner, oder? Der hat jetzt nie was gerissen.
Nein, also eigentlich nicht. Nicht wirklich, ja.
Ja.
Gleich in, vielleicht war das ein bisschen zu extrem, oder? Und sie haben auch dazu geschrieben, die extremste Leistung ist eigentlich die Verbesserung der 4 Millimol Leistung. Ja. 20,9% hat sich die verbessert im Gegensatz zu vorher. Okay. Ja. Also schon wahnsinnige.
Die wahrscheinlich aber auch ein viel besserer Prädiktor für Performance ist, oder? Weil damit struggle ich gerade auch so ein bisschen beim Theorieteil meiner Masterarbeit.
Okay.
Diese Erklärung, was limitiert jetzt eben die VO2 Max? Ja. Sind es eben die zentralen Komponenten, dein Herz zum Beispiel, oder ist es doch dein Muskel? Und dann aber die Frage, interessiert uns das überhaupt? Weil wir operieren halt im Langzeitausdauersport nie an unserer VO2 Max. Ja? Mhm. Ich meine, natürlich interessiert uns Prozentausschöpfung der VO2 Max und so weiter. Und wir wissen sowieso, dass es da ein inverses Verhältnis gibt. Je höher deine VO2 Max ist, im Schnitt, desto weniger ist, kann deine Ausschöpfung sein. Und wenn deine VO2 Max ein bisschen niedriger ist, ist deine Ausschöpfung im Prozent davon bei eben Schwelle zum Beispiel. Mhm. Und wir sind ja im Wettkampf nie, fast nie jemals, also wir müssen irgendwie im Nachsprinten, im Weltcup oder sowas, wir sind ja nie auf maximal. Ja, ja. Das heißt, warum interessiert uns die VO2 Max jetzt per se? Sie ist ein okayer Performance-Prediktor auf der Population-Ebene, aber im Einzelnen?
Ja, es ist ein leichter Punkt, den man halt gefunden hat und an den misst man sich halt dann mehr oder weniger. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt, wir haben noch keine anderen.
Und es gibt so viele Studien, die zeigen, dass du mit einer Trainingsintervention zum Beispiel die Ausdauer-Performance von jemandem verbesserst. 20 Kilometer Time-Trial-Leistung, 40 Kilometer Time-Trial-Leistung. Leistung bei Schwelle und so, ohne die VO2 Max zu beeinflussen, ja? Also du kannst ja Leute besser machen, ohne dass sich an der VO2 Max irgendwas tut. Also dieser Parameter ist natürlich interessant, aber er sagt uns so wenig über, was eigentlich submaximal beim oxidativen Metabolismus funktioniert. Deswegen interessiert mich auch viel mehr inzwischen als wissenschaftlich denkender Mensch und aber auch als Coach nicht deine VO2 Max, sondern dein oxidativer Metabolismus als Ganzes, von die VO2 Max ja nur der obere Deckel ist, der je nach deiner Sportart und bei uns im Langzeitausdauersport fast gar nicht, aber nicht so relevant ist, ja.
Aber ja. Ja, und das ist halt die 3- und 4 Millimol Schwelle und die Geschwindigkeit oder die Watt, die ich dann erreiche, sicherlich auch noch einmal ein gutes Ausschlusskriterium.
Ja. Und bevor da jetzt Leute gleich wieder mit der Peitsche kommen, ja, 2 Millimol Schwellen sind ja, sind nicht in Stein gemeißelt, das wissen wir eh alle und das ist alles individuell, aber warum es trotzdem gerne verwendet wird im Research, ist einfach, um es irgendwo festzumachen.
Ja, und zu vergleichen.
Genau, um einfach nur zu vergleichen. Jeden. Wir nehmen jetzt einfach mal 2 Millimol und 4 Millimol, wurscht, ob da deine Schwellen sind oder nicht, das ist uns eigentlich egal. Ja. Ich will nur vergleichen, ob du bei diesem objektiven Punkt, ob du da jetzt mehr oder weniger Watt trittst, verglichen mit anderen.
Genau.
Also das große Ziel ist
sicherlich bei 2 oder sagen wir mal 2 Millimol mehr Watt und höhere Geschwindigkeit zu laufen
als
vorher.
Ja. Und das ist logisch absolut eine Möglichkeit, um zu sehen, ob du besser geworden bist. Ja. Wurscht, ob da deine Schwelle ist oder nicht.
Und wurscht, ob die VO2 Max höher oder niedriger geworden ist eigentlich.
Für uns schon, auf jeden Fall. Beim
Ironman,
Half Ironman.
Auch ab einem gewissen Level. Ab einem gewissen Level.
Ja.
Oder weniger. Und dann muss man halt auch als Coach, glaube ich, und auch generell als Mensch herauszufinden, ob es wirklich wert dann ist, so viele Hit-Einheiten zu trainieren und auch zu absolvieren. Und was ist wirklich jetzt dann auch der Output? Weil wir wissen ja, Hit kostet extrem viel körperlich, auch geistige Kraft.
Ja.
In Relation dazu, wenn ich mehr Schwellentraining mache, ob sich dann die Schwelle halt mehr verschiebt und meine Gesamtleistung wird dadurch besser im Vergleich dazu, wenn
ich nur Hit-Einheiten mache. Und deswegen will ich aber weg von diesem Denken, deswegen mag ich inzwischen auch den Begriff VO2 Max Training nicht mehr, weil VO2 Max Training verbessert nicht nur deine VO2 Max, wenn überhaupt. Ja. VO2 Max Training, Hit-Training, ja, deswegen ist ja Hit-Training viel besser, spricht eh den ganzen Körper an, ja? Also, sagen wir so, jede Art von Ausdauertraining spricht immer zu einem gewissen Grad alle Komponenten des oxidativen Metabolismus an. Ja, wir wissen, dass ich durch Sprinttraining 8 bis 15 Sekunden maximal all out und dann 5 Minuten im Gras liegen, meine Grundlage verbessern kann. Mhm. Ich weiß, dass ich durch Hit-Training 2 bis 8 Minuten Intervalle, nicht ganz so hart, aber immer noch hart, meine Grundlage verbessern kann. Ich weiß, dass ich durch Grundlagentraining meine VO2 Max verbessern kann.
Aber auch nur zu einem gewissen Prozentsatz, oder?
Ich will weg davon gehen, dass gewisse Arten von Trainings gewisse Adaptionen machen.
Eher das Ganzheitliche.
Es ist eher die Frage, wie hart ist der Reiz? Und Hit-Training oder, was ich eben nicht mag, VO2 Max-Training, ist einfach ein ultra harter Reiz. Also natürlich muss man sich trotzdem die Frage stellen, wie viel davon will ich verwenden, kann ich davon recovern, wie sehr nimmt das meinen Körper mit, aber es Hit-Training, auch wenn es deine VO2 Max nicht verbessert, hat ja immer noch dann einen Einfluss auf deine Skelettmuskulatur und zum Beispiel auf deine, obwohl es die VO2 Max nicht ändert, weil die vielleicht wirklich eher durch das Herz zum Beispiel limitiert ist, es könnte ja trotzdem deine Mitochondrien beeinflussen. Und dann ist eben zum Beispiel deine Schwellenleistung besser. Mhm. Und Schwellentraining macht auch alles zu einem gewissen Grad, aber halt mit einer anderen Intensität. Ich kann mehr davon machen. Also weg von dem Gedanken, das Training macht die Adaption und das Training macht die Adaption. Generell alle Trainings machen zu einem gewissen Grad alle Adaptionen. Das ist eher die Reizstärke. Ja. Kann ich mir leisten, jetzt so krass auf mich einzuhämmern mit dem HIIT-Training? Oder brauche ich sogar, weil sonst sich in meinem Körper nichts mehr tut, oder? Dieses Prinzip von, ich bin jetzt schon so gut und jetzt muss ich mit einem Orgenreiz draufballern, damit sich noch was bewegt.
Die Schwelle, also diese, verschiebt sich dann immer. Der Reiz, den ich dann mehr brauche.
Ja.
Das ist ja, das haben wir eh gesagt, umso mehr ich etwas konsumiere, egal was, umso mehr Reiz brauche ich dann auch im Endeffekt, dass sich dann noch was tut.
Ja, genau.
Das ist ja das große Problem dann auch, wenn das man zu überdosiert. Egal was.
Jupp.
Also, ich würde vorschlagen, mehr Ruhe.
Mehr Ruhe.
Findet mehr Ruhe.
Bitte.
Auch im Sitzen passiert vieles. Auch im Sein passiert vieles.
Ja.
Und ich glaube, es kommt raus, dass man halt viel variieren muss und es ist nicht 0 oder 1, es ist einfach die Variation. Aber auch nicht zu viel variieren. Das ist auch wieder ein schmaler Grat.
Seid Wissenschaftler mit euch selbst.
Ja.
Experimentiert an euch selbst, mit euch selbst, eurem Gefühl. Man muss es eh für sich selber herausfinden. Oder man hat einen geilen Coach, der das mit einem zusammen macht.
Oder vielleicht
nicht auch einen, aber mit einem zusammen.
Ja, mit einem Mentor mehr oder weniger, der das dann mit dir auseinander nimmt und zerlegt.
Ja. Gut, Alex. Cool.
Hat mich gefreut. Vielen Dank.
Jawohl.
Wir sehen uns wieder.
Alles klar.
Work.
Work.